Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender.
Schön, dass du da bist, Sascha.
Schön, dass du da bist, aber nicht nur schön, dass wir beide da sind, sondern...
Wir haben großartige Gäste heute wieder.
Yes. Achso, ich dachte...
It's your turn.
Wir haben da Tanja und Tobi. Sag doch einmal kurz Hallo.
Hallo, guten Abend.
Hallo. Wir haben euch eingeladen, weil es an euch etwas ganz Besonderes gibt. Ihr habt etwas ausgetauscht.
Naja, nicht ausgetauscht.
Der stimmt.
Er verschenkt.
Es ging in eine Richtung. Und zwar hast du, Tobi, deiner Frau Tanja die Niere gegeben.
Ja,
also, stimmt. Wie du so schön sagst, wie nennst du es?
Geschenk verpflanzt.
Eingebaut.
Eingebaut, ja.
Wie so ein Mechaniker. So. Ja, hier, TÜV kriegst du, aber wir brauchen einen neuen Motor. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Lass uns
stimmt.
mal mit dem romantischen
okay, wir fangen
anfangen.
Ganz, ja, stimmt. Wir fangen ganz süß an.
Ich will die romantische Geschichte hören.
Sie möchte es nicht erzählen. Erzähl du es.
Ja, also wir haben uns 2018 übers Internet kennengelernt.
Mhm. Eine ganz moderne Liebe sozusagen.
Ja, das soll es heute noch geben. Ja, wir haben uns im Internet kennengelernt und uns direkt ineinander verliebt. Oh. Telefoniert, getroffen und dann hat's Peng gemacht.
Wann hast du gewusst, das ist die Frau? Das ist sie?
Beim ersten Sehen.
Ja?
Echt?
Ja.
Oh, süß.
Ja, ja.
Tanja, wie war das bei dir? War das bei dir anders?
Nein.
War genauso?
Nein. Ich bin weggefahren abends und hab gesagt, den Mann möchte ich haben.
Ja, hat geklappt. Du hast ihn bekommen und seine Niere gleich mit. Ja, warum auch nicht, ne? Jetzt können wir aber mal zum Thema kommen, Sascha. Ich glaube, darauf sind wir sehr heiß. Wir wollen natürlich
absolut
wissen, wie, liebe Tanja, findet man einen Mann, der einem nicht nur sein Herz schenkt, sondern auch noch ein paar andere Organe oder zumindest ein anderes Organ, nämlich die Niere. Was ist das da bei euch? Wie kommt es dazu, dass du deiner Frau eine Lebensspende übergeben hast, sozusagen?
Ja, wenn man mal miterlebt, was dreimal die Woche 5 Stunden Dialyse bedeutet und was das für den Körper von Menschen macht und was für eine Belastung das ist und man liebt diesen Menschen, dann überlegt man sich, wie kann ich diesen Menschen helfen?
Ihr habt euch kennengelernt, da war Tanja, da warst du ja schon krank. Wann hast du, Tobi, davon erfahren, von der Krankheit?
Sofort. Mhm. Beim ersten Treffen. Ich finde, da sollte man noch mit offenen Karten spielen.
Hatte ich das nicht abgeschreckt? So
Nein,
gedacht? Oh
überhaupt
Gott.
Nicht, weil... ich mache ja Liebe oder kenne ja nicht von der Krankheit abhängig. Mhm. Ja, sondern wenn ich die Menschen sehe, sage ich, das ist er oder nicht. Mhm. Und es war nie ein Thema.
Tanja, ja. Wie hat er reagiert, deiner Meinung nach? Was hast du so gedacht, als du es ihm erzählt hast? Es ist mit Sicherheit nicht einfach, so was zu offenbaren.
Nein, ist es nicht. Aber gut, ich habe direkt am ersten Abend dann mit offenen Karten gespielt und er hat gesagt, ja gut, dann ist es so.
Jetzt habt ihr euch also getroffen. Du erfährst von der Krankheit deiner Freundin, ja. Der Frau, die dir so gefällt.
Ja.
Was hast du gedacht in dem Moment? War dir klar, oh Gott, ich muss dieser Frau helfen?
Ja, absolut.
Dieser Beschützerinstinkt war sofort da, ne?
Ja, und ich wusste ja, dass es was für länger ist. Mhm. Natürlich muss man sagen, nach der Kürze der Zeit, sich dafür zu entscheiden, ist ein Einschnitt im Leben. Aber irgendwann muss man sagen, wo es lang geht. Und wer A sagt, muss dann eben auch B sagen.
Wann war für dich klar, okay, ich möchte meiner Freundin nicht nur helfen, sie mental unterstützen, sondern ich möchte ihr wirklich mein Organ geben? Wann war der Zeitpunkt für dich da?
Der war eigentlich relativ schnell klar, weil ich gesehen habe, wenn sie von der Dialyse kam, wie schlecht es den Menschen geht. Mhm. Und nicht ja nur meiner jetzigen Frau, sondern auch alle, die bei der Dialyse sitzen oder liegen und 5 Stunden sich das Blut waschen lassen. Man weiß als Außenstehender gar nicht, was das für Menschen bedeutet.
Mhm. Tanja, wie hast du das erlebt? Also man sitzt da, vielleicht erklärst du kurz, was das eigentlich bedeutet, Dialyse.
Grausam. Es ist irgendwo grausam. Man kommt halt dreimal die Woche dahin, ja, dann wird gestochen, dann hängt man halt 5 Stunden ohne sich bewegen zu können. Mhm. Bei 40 Grad draußen, ohne Klimaanlage in dem Raum, wirklich, man sitzt da. Man
hat Zeit zum Nachdenken.
Ja, viel zu viel. Mhm. Viel zu viel. Und irgendwann kennt man auch jedes Fernsehprogramm auswendig.
Sitzt man da mit anderen Leuten zusammen?
Ja, ja.
Unterhält man sich auch?
Doch, das stimmt.
Also man tauscht sich auch darüber aus, warum man bei der Dialyse ist, warum das Blut sozusagen gewaschen werden muss.
Also es sind quasi Gleichgesinnte?
Ja.
Okay.
Es gibt auch welche, die sitzen jetzt nur 4 Stunden da oder 7 Stunden. Das ist ganz unterschiedlich.
Hängt das von der Körpergröße ab oder wie ist das?
Nein, es gibt halt Menschen, die kommen zum Beispiel viermal die Woche.
Ah, okay. Mhm.
Dass wirklich der Körper so stark vergiftet, dass sie viermal kommen müssen.
Was war für dich schwieriger, das psychisch auszuhalten, diese Stunden, das Nachdenken, das Grübeln oder war es wirklich auch ein körperlicher Schmerz?
Schmerz nicht. Man merkt, natürlich hilft einem die Blutwäsche, aber wenn man dann nach Hause kommt, man ist schlapp, es zehrt wirklich wahnsinnig am Körper.
Hättest du kein Organ gespendet bekommen, wie lange hättest du das durchziehen müssen?
Na, 8 bis 10 Jahre.
Und dann?
In der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal die Spenderliste dann in Frage kommt. Mhm.
Wusstest du, also standest du auf einer Liste?
Ja.
Und weiß man überhaupt, wo man da steht?
Kann man auch gar nicht, weil das Organ, was reinkommt, ist halt speziell. Mhm. Es kann sein, dass jemand, der jetzt ein Jahr an der Dialyse ist, ein Organ bekommt, weil alle Werte passen. Mhm. Und der andere liegt da Jahre schon.
Ist das dann so, dass du immer irgendwie dein Handy im Blick hast oder der Anruf könnte kommen? Oder wie läuft das in der Praxis ab, sodass du vielleicht nur dran kommen könntest?
Natürlich guckt man immer mal. Mhm. Aber es gibt auch insgesamt 10 Telefonnummern, die man angibt von Kontaktpersonen, die dann benachrichtigt werden.
Weil es schnell gehen muss?
Ja.
Ich wüsste gar nicht, welche 10 Telefonnummern das wären bei
über
mir.
Den also, Chef.
Gut, das wäre ich, das wäre meine Mutter, das wäre mein Vater, das wäre meine beste Freundin. Das wärst du, Sascha. Das wäre, wer wäre das? Ich habe gar nicht so viele Kontakte, denen ich das anvertrauen würde.
Die ersten 10 bei WhatsApp auf jeden Fall. Die allerersten 10 Kontakte.
Das kann auch eine Nachbarin sein.
Das stimmt.
Man hat da freie Wahl.
Darf ich fragen, wer bei dir so auf der Liste stand?
Meine Nachbarn, klar, meine Eltern. Mein Bruder, meine Kinder.
Wie viele Kinder hast du?
3.
Wann hast du eigentlich von deiner Krankheit erfahren und was für eine Krankheit war das eigentlich oder ist das?
Das nennt sich beidseitige Niereninsuffizienz. Mhm. Meine Nieren haben nur noch zu 3%, also sprich gar nicht gearbeitet.
Krass. Woran hast du das gemerkt?
Irgendwann, da ging ich noch arbeiten und da fühlte ich mich so wahnsinnig schlapp und dann kaputt und irgendwie stimmte was nicht. Und dann bin ich halt zum Arzt gegangen und da hatte ich halt einen extrem hohen Blutdruck, musste direkt ins Krankenhaus und da haben die das halt festgestellt.
Dann kriegt man diese Nachricht, ja, dass man diese Art von schwerer Krankheit hat. Wann war dir bewusst, es wird darauf hinauslaufen, dass du eine Organspende brauchst?
Ich bin direkt mit Blaulicht nach Aachen gekommen.
Oh, also war es so akut auch?
Ja.
Wie lange ist das jetzt her?
Das war im Februar 2016.
Also jetzt 4 Jahre ungefähr. Ja. So, und dann kriegt man diese Nachricht. Ich weiß, vor allem komischerweise trifft das ja viele Männer, so empfinde ich das zumindest, dass die sagen, man hat Angst, zum Arzt zu gehen, weil was, wenn es dann wirklich schwerwiegend ist? War das für dich jemals so, dass du dachtest, oh Gott, hätte ich es gar nicht erst erfahren oder warst du froh, drum zu wissen, was los ist?
Nee. Ich habe dann auch in dem Moment gedacht, wärst du mal zu Hause geblieben.
Du bist noch so jung. Die Diagnose hast du bekommen mit Mitte, Ende 30 oder?
41.
Mit 41. Das ist das, glaube ich, was mich so schockiert, dass ihr seid beide jetzt Anfang 40, ne?
Mitte 40.
Ja, ihr seid doch wirklich jung für so eine Sache. So, und dann hast du jetzt also mit dieser Krankheit gelebt. Du wusstest, es kommt drauf an. Wie haben deine Kinder darauf reagiert? Was gab es für Reaktionen? Gab es Leute, die gesagt haben, wir helfen dir, wir wollen für dich spenden?
Ja, die gab es. Meine Eltern haben es versucht, die durften leider aus gesundheitlichen Gründen nicht. Mein Sohn hat es versucht, aber das machen die nicht. Er ist einfach zu jung, um von Kind zu Elternteil zu spenden. Ja, und ansonsten sitzt man da und wartet halt.
Hättest du es überhaupt gewollt, dass eins deiner Kinder dir...
Nein.
Habe ich mir schon fast gedacht.
Ich war froh, als er aus Aachen zurückkam und sagte, ich darf nicht.
Was macht das in einer Familie? Was macht das mit euch? Was macht das vor allem zwischen Mutter und Kind? So eine Nachricht und so ein Schicksalsschlag?
Es kommt immer darauf an, wer es war. Mein Sohn hat zum Beispiel versucht, für mich da irgendwo Verantwortung zu übernehmen.
Stark zu sein, ne?
Ja.
Wie alt ist der?
24.
Oh, noch ganz jung. Das heißt, er war dann auch Anfang 20, als er das erfahren hat.
Ja. Und er hat sich dann irgendwo versucht, in diese Schiene zu drängen. Ich kümmere mich schon.
Ich bin der Mann im Haus.
Ja. Also hat es ihn auch so ein Stück weit erwachsener gemacht, das Ganze.
Ja, würde ich sagen.
Und wie ist das Verhältnis heute mit deinen Kids? Jetzt, wo sie auch wissen, du hast nicht nur eine Spende erhalten, sondern bisher ist alles gut gelaufen. War eine Erleichterung.
Ja, für alle natürlich, klar. Nur möchte ich da sagen, die Kleinste eigentlich. Weil die lebt ja nun mal auch in unserem Haushalt. Für die war das eigentlich viel intensiver alles. Sie hat ja alles hautnah mitbekommen.
Jetzt muss man sich vorstellen, oder das ist das, was ich versuche mir vorzustellen. Man hat diese Nachricht, man weiß von dieser Krankheit, man guckt vielleicht immer mal wieder gespannt aufs Handy. Na, kam da vielleicht der Anruf? Kamst du irgendwann an den Punkt, an dem du dachtest, das wird nichts mehr?
Ja. Es gab eine Zeit, da bin ich in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Mhm. Da habe ich mich auch abgeschottet, habe wirklich gedacht, lasst mich einfach alle in Ruhe, ruft nicht an, kommt nicht vorbei, ich will nicht, lasst mich.
Wie war die Reaktion zum Beispiel auch unter Kollegen?
Ich habe ja, als es anfing mit der Krankheit, konnte ich auch nicht mehr arbeiten gehen. Und da muss ich sagen, da kam relativ wenig.
Weißt du, komischerweise überrascht mich das nicht. Denn gerade auf der Arbeit, zumindest erlebe ich das oft hier in Deutschland auch so ein bisschen, gibt es so eine gewisse, ich will nicht sagen Kälte, aber so eine gewisse Distanz unter Kollegen. Und schade eigentlich. Oder fandest du das überhaupt schade, dass da von den Kollegen nicht so viel kam?
Bei manchen habe ich mich echt geärgert. Da habe ich gedacht, na prima.
Ja.
Wenn was ist, melde ich mich, aber niemals kam was.
Und so bei Freunden an sich kam da irgendwie die Bereitschaft, so hey, ich lasse mich testen, das versuchen wir mal irgendwie?
Weniger, nein.
Okay. Nein.
Sind zwar alle betroffen, gut, es ist ja nun mal auch ein sehr großer Einschnitt, gar keine Klar. Frage. Aber so weit ging dann die Freundschaft auch nicht.
Ich würde so gerne, und ich glaube, man kann es zu 100% nachvollziehen, wenn man selbst betroffen ist. Wir können maximal versuchen, das nachzufühlen oder uns vorzustellen, was man da durchmacht. Und ich hoffe, das ist keine zu direkte Frage, aber jetzt kommt ja mit so einer Erkrankung natürlich auch eine psychische Erkrankung möglicherweise hinzu, also Depressionen beispielsweise. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass das viele Menschen betrifft. Wie war das für dich? Konntest du damit umgehen?
Ja. Ich habe zwar, wie gesagt, ich bin in dieses Loch gefallen, aber irgendwann bin ich auch morgens aufgestanden und habe gesagt, egal was ist, du hast 3 Kinder, du musst kämpfen, das geht nicht.
Es sind immer die Frauen, die so stark sind. Es sind immer die Frauen, also ich will den Jungs nichts Böses, aber ich empfinde immer diese, gerade nicht nur Frauen, sondern ganz besonders Mütter sind so. Also ich frage mich immer, woher kommt diese vielleicht instinktive Stärke? Ich kann mir vorstellen, dass es dir auch sehr oft sehr schlecht ging vielleicht und du das verstecken wolltest vor den Kids. Warum verstecken Mütter sowas?
Tja, man macht es instinktiv, es ist so.
Man will ja keine Schwäche zeigen, schätze ich mal, ne?
Ja.
Wahnsinn. Gut, dann bist du also in dieser Situation und hast scheinbar dich dann irgendwann, zumindest bereit gefühlt, dich zu verlieben. Oder du bist dann eben auf Tobi getroffen. Wie kam das, dass du überhaupt da an diesem PC saßt und hast du mit Absicht sozusagen gesagt, okay, ich möchte gar nicht mehr Single sein, ich würde gerne noch jemanden kennenlernen? Oder ist das wirklich eigentlich ein Zufall gewesen?
Nein, überhaupt nicht. Das war meine Freundin schuld. Weil sie hat irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Das geht so nicht. Irgendwann muss doch auch wieder mal ein Mann kommen. Ja, und dann hat sie gesagt, da melde ich dich jetzt an. Und dann habe ich gesagt, okay, aber nur für 14 Tage, dann nimmst du es raus als Feierabend.
Jetzt wissen wir auch, welches Portal es ist.
Nee. Richtig Glück gehabt.
Ja, Wahnsinn, dass diese eine Entscheidung dein Leben gerettet hat. Die Suche nach der Liebe hat dich gerettet. Ist das nicht ein verrücktes Bild?
Mhm.
Ist schon krass. Ja, und dann also kam dieser Tag im Jahre 2018. Und du und Tobi, ihr seid, habt euch gefunden sozusagen, zumindest erst einmal online. Jetzt kam es irgendwann zu einem ersten Date. War dir da schon klar, du sagst, du machst direkt von Anfang an reinen Tisch und spielst mit offenen Karten oder wolltest du erstmal gucken, wie er so drauf ist?
Nein, also ich habe von Anfang an gesagt, wenn, dann fairerweise sage ich das auch direkt, weil wir sprechen da ja nicht von einem Schnupfen. Das ist eine Krankheit, die unter Umständen ja nun mal 8 bis 10 Jahre einen begleitet. Und da muss man auch fair sein.
Wie hast du da reagiert?
Ja, erstmal natürlich ein bisschen geschockt, ne? Weil ich mich natürlich mit dem Thema auch noch nie auseinandergesetzt habe. Ne? Und ich wusste auch gar nicht richtig, was das bedeutet, natürlich am Anfang. Und dann hat Tanja mir das eben erklärt und das war für mich nie ein Hindernis.
Könnt ihr uns ein bisschen mitnehmen in dieses erste Date? Hast du da nicht gesessen, Tanja, mit nassen Händen und gedacht, okay, ich muss es ihm jetzt sagen? Wie hast du es formuliert? Wie sagt man so etwas?
Eine Dialysebehandlung hinterlässt ja immer Spuren am Arm. So, und dann habe ich dann den Pullover hochgezogen. Da hat Tobi natürlich gesagt, was ist das?
Ich sehe gerade auch zum ersten Mal, fällt mir dein Arm auf. Darf ich ihn kurz beschreiben? Sascha, wenn du ein bisschen rüber
rückst. Oh ja, sorry.
Alles gut. Also erstmal sieht das aus wie ein ganz normaler Arm, aber man sieht Man sieht wie so kleine Hubbel, wie so Blasen im Prinzip, die so leicht angelaufen sind, als ob deine Adern einfach sehr stark hervorstehen. Genau. Sind das deine Adern?
Ja.
Okay, und das ist wahrscheinlich durch die Spritzen, durch...
Genau. Mhm.
So, und dann hast du erstmal den Arm gezeigt, ja? Mhm.
Ja, und dann hat er dann geguckt und dann habe ich dann gesagt, ich muss dir das sagen. Mhm. Ich bin halt Dialysepatient.
Gut, ich habe es ein bisschen locker aufgefasst. Ich hatte vorher eine Flasche Erdbeersekt getrunken. Und noch ein paar Bierchen und dann
sehr
war
gut.
Das erstmal gar nicht so schlimm.
Ja. Ich empfehle übrigens diese Mischung für jedes erste Date.
Es zeugt ja auch von Selbstbewusstsein. Und ich meine, eine selbstbewusste Frau ist ja auch eine attraktive Frau. Es ist ja in dem Moment ist es ja jetzt nichts, was einen abturnt.
Ja.
Das ist es ja gar nicht, sondern es ist ja auch erstmal ein Eisbrecher.
Ich habe es ja erst bewundert. Ja. Ne, muss ich ehrlich sagen. Und wo sie mir erklärt hat, was das auch bedeutet und wie oft das ist, habe ich schon gedacht, das schaffen nur starke Menschen eigentlich. Mhm. Die Schwachen schaffen das nicht.
Ja.
Ne, und dann noch sich auf Männersuche in Anführungsstrichen zu begeben oder sich neu zu verlieben zu wollen, ist natürlich auch mutig.
Entschuldige bitte diese freche Frage, aber...
Gerne.
Jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere, weil ich nicht möchte, dass das falsch rüberkommt, aber... Diese Frau, die vor dir steht, ja, oder vor dir sitzt,
ja.
Und bei der du denkst, boah, was ist das für eine starke Frau?
Ja.
Was ist das für eine Wahnsinnsgeschichte? Hat das dazu geführt, dass du dich in sie verliebt hast? Hat ihre Krankheit vielleicht dazu geführt, dass du ihr gegenüber offener warst, als wenn sie nicht krank gewesen wäre?
Glaube ich nicht. Das habe ich erstmal auch, wie gesagt, ein bisschen beiseite geschoben. Mhm. Man diskutiert ja nicht beim ersten Date 2 Stunden über eine Krankheit.
Ja. Ja,
das wird angesprochen. Dann wird noch was zusammen getrunken, ein bisschen Musik gehört und dann ist so ein Date ja auch schnell wieder um.
Mhm.
Das kommt ja im Laufe der Zeit. Wir haben uns am nächsten Tag getroffen und am übernächsten Tag und dann beschäftigt man sich ja intensiver auch damit.
Mhm.
Ne? Und in der Google-Zeit und kriegt sehr viele Informationen ja auch, was ich ja auch gemacht habe.
Ne? Tanja, wie froh warst du, dass nach diesem ersten Date am nächsten Tag, wer hat sich eigentlich nach diesem ersten Date zuerst gemeldet? Wer war das? Wisst ihr das noch?
Ja.
Ja,
morgens um 10 nach 5.
Nein, nicht wahr.
Doch.
Hast
was?
Du sehr gut gemacht, Tobi. Sehr ja. gut.
Ja. Morgens früh um 10 nach 5?
Ja.
Was ist das für eine Uhrzeit?
Weil dir das zeigt, Sascha, als Frau, der Mann findet mich wirklich gut.
Ja, aber hä? Um 10? Was hast du jetzt? Ich sitze hier gerade an der Bushaltestelle. Es kommt kein Bus oder was?
Das ist schön. Nein, er wusste aber, dass ich an dem Tag um 7 Uhr zur Dialyse musste.
Oh, das ist aber romantisch.
Ja.
Darf man eigentlich einfach da mitkommen, also jemanden begleiten?
Ja, man darf jemanden besuchen, also das ist gar keine Frage.
War das für dich direkt ein Thema, sei ich möchte sie da begleiten oder erstmal nicht?
Kann ich ganz ehrlich sagen, wollte ich nie.
Ja.
Ich habe sie abgeholt mal oder hingebracht, aber ich wollte nie mehr das ansehen. Weil, wenn ich mir vorstelle, so derzeitig meine Freundin, die an so einer Maschine zu sehen... mit vielen anderen im Raum, wo ja auch Schicksale sind.
Ja.
Ja, es gibt ja Leute, die überleben das ja auch nicht,
ja.
Ne, eventuell.
Mhm.
Und damit wollte ich erstmal nichts zu tun haben.
Du wolltest stark bleiben.
Ja, ich wollte mir das auch nicht angucken und mich da hinsetzen. Das war nicht so meins.
Tanja, wie fühlt sich das an, nach diesem ersten Date morgens aufzustehen, zu wissen, man muss zum Arzt, es steht einem diese ganze Tortur wieder bevor? Und dieser Mann von gestern Abend hat sich gemeldet, trotz dieser Geschichte.
Du fährst mit einem ganz anderen Gefühl dahin.
Mit einem Lächeln?
Ja.
Mit Hoffnung?
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Hoffnung, hast du damit, Vorfreude, alles.
Hast du damit gerechnet oder warst du dann doch ein bisschen überrascht?
Ich habe mich gefreut. Ich habe nicht damit gerechnet.
Mhm. So, und dann ist also dieser zweite Tag angebrochen. Du warst bei der Dialyse.
Mhm.
Ihr habt euch an diesem Tag dann auch nochmal getroffen und dann gehe ich mal davon aus, so peu à peu, wie du es auch schon angeteasert hast, Tobi, habt ihr über dieses Thema gesprochen. Hattest du, Tanja, irgendwann die Sorge, nicht, dass ich mich verliebe und er dann weg ist und ich dann hier stehe mit nicht nur einer fehlenden Niere, sondern vielleicht einem angekratzten Herz?
Die Angst hat man, klar. Die Angst ist ständiger Begleiter. Aber gut, man muss auch mal was wagen.
Mhm. So, und dann habt ihr Wochen, Monate lang euch darüber unterhalten, ausgetauscht. Wann kam der Zeitpunkt, an dem ihr gesagt habt, okay, Tobi wird sich testen lassen?
Der kam in dem Augenblick, also wir haben uns Oktober 2018 ja kennengelernt und im April sind wir relativ spontan also ist sie mit ihrer Tochter zu mir gezogen. Ne? Also es ging relativ schnell. Ich habe den Schritt gewagt und dann war für mich auch ganz klar, dass dann der Schritt kommen muss oder sollte, nichts muss, sollte, dass ich in Aachen anrufe und einen Termin für einen Test mache.
Mhm. Hast du das Thema zwischen euch beiden angesprochen, angestoßen und wie war das? Also wie redet man darüber?
Man redet gar nicht viel. In meiner Erinnerung war es so, dass ich einfach gesagt habe, komm, jetzt rufe ich deine Aachen an und wir machen erstmal einen Termin und gucken mal. Natürlich mit dem Gedanken, sich erstmal testen zu lassen. Ne? Ich habe ja nie damit gerechnet, dass ich überhaupt in die engere Auswahl komme.
Man muss sagen, das ist gar nicht so einfach. Ne? Man wird getestet und das passt auch nicht alles auf jeden.
Nein, es ist ganz selten, dass das überhaupt passt. Also innerhalb der Familie ist die Chance viel größer, als wenn zwei Fremde sich treffen.
Aber ihr seid ja Seelenverwandte.
Ja.
Das wollte ich, wie hat sich das angefühlt, so dieses, ey, wir passen nicht nur psychisch bzw. so geistig zusammen, sondern auch biologisch offensichtlich.
Ja, das ist am Anfang ein komisches Gefühl, weil ich adoptiert worden bin.
Ah, okay.
Und ich wusste aber, dass wir natürlich nicht verwandtschaftlich irgendwie was miteinander zu tun haben, aber es ist ein komisches Gefühl eigentlich, wenn man sich doch auch genetisch so ähnlich ist.
Glaubst du an das Schicksal?
Eigentlich nicht.
Eigentlich?
Jetzt schon.
Ja, eventuell schon. Eher als früher, sagen wir es mal
so. So, dann habt ihr diesen Termin gemacht. Tanja, du musst mir ganz kurz sagen, wie fühlt es sich an, einen Mann zu haben, der dir dann sagt, so, ich rufe da jetzt an, ich mache das jetzt. Wir sprechen da gar nicht unbedingt großartig drüber. Ich kann mir auch tatsächlich sehr gut vorstellen, dass es dann irgendwann, naja, darauf hinausläuft, wenn man zusammen ist und wenn man sich liebt und so. Ich stelle mir das so schwer vor. Also anders gesagt, wenn ich ein Geburtstagsgeschenk kriege und ich freue mich riesig drüber, ärgere ich mich immer im Nachhinein und denke mir, boah, ich konnte meine Freude gar nicht so richtig zeigen darüber. Hattest du irgendwann auch das Gefühl, so Gott, hoffentlich konnte ich die wirkliche Freude irgendwie auch vermitteln und die Dankbarkeit?
Ja, doch, das schon. Irgendwann denkt man, bist du dem jetzt wirklich, wie kann man einem Menschen gerecht werden, der einem das gibt, damit man selber ein Leben führen kann? Das ist, manchmal ist es schwer.
Das glaube ich, ja.
Aber es ist ein riesen Geschenk, dass das dann doch irgendwie klappt und passt.
Was relativ selten ist.
Ja.
Mhm. Die Chance ist relativ gering, dass das passt.
Das heißt, ihr seid dann dahin gefahren zur Klinik? Was wurde da mit dir gemacht, Tobi?
Beim ersten Termin war es nur ein Vorgespräch mit der behandelnden Ärztin. Da wird man eben aufgeklärt über die Konsequenzen, was passieren kann. Ja, und dann wird ein nächster Termin vereinbart. Dann wird einem Blut abgenommen. Und dann wird, wie nennt man das, Schatz? Was wird da angelegt? Eine Kultur.
Eine Kultur.
Ne, um zu gucken, ob das Blut zusammenpasst.
Ah.
Eine sogenannte Kreuzprobe heißt das bei den Ärzten. Und ich hatte halt das große Glück, oder wir, dass ich Blutgruppe 0 habe, was ich gar nicht wusste.
Das ist auch sehr selten, ne?
Das ist sehr selten, ist mit allen Blutgruppen kompatibel. Das ist also ein großer Vorteil gewesen, was es also einfacher macht, so eine OP durchzuführen.
Mhm.
Ja, und dann wirst du auf Herz und Hirn geprüft danach.
Passend.
Kriegst also dann einen Anruf, es passt, dann gehen die Untersuchungen weiter. Dann wird man geröntgt, die Nieren werden untersucht. Dann musste ich in CT, in Röhren rein und da haben sie mir in der Nuklearmedizin was gespritzt und da musste ich eine halbe Stunde warten.
Bis du zu Superman wurdest.
Ja, fast.
Captain America. Ja.
Und das muss halt alles passen.
Mhm.
Und das Problem bei mir war, das Gute ist, dass meine Nieren fast gleich groß sind, weil die entnehmen natürlich dann die Schwächere für den Empfänger. Aber ich glaube 12,4 Zentimeter und 12,6, das macht keinen Unterschied. Konnten sie sich eigentlich auch noch die Seite aussuchen. Dann hat man zum Abschluss noch ein psychologisches Gespräch in der Klinik. Ja, und dann muss man noch zur Ethikkommission nach Köln.
Bevor
die können noch alles
abschmettern.
Ja.
Bevor wir darauf kommen, wollte ich nur ganz kurz fragen. Also im April habt ihr diese Untersuchung gehabt, richtig? Oder ging es los?
Wir hatten die Untersuchung, der erste Termin am 7.6.
Ach, am 7.6. Okay. Und bis zu dem Tag der Operation, wie lange hat dieser Prozess gedauert?
Bis Ende August. Und dann muss man noch zur Ethikkommission und dann, wenn die ihr okay geben, dann wird die Operation vorbereitet.
Das bedeutet also, da lagen jetzt was 3 Monate zwischen ungefähr? Okay.
Kommt circa hin.
Habt ihr in diesem Zeitraum schon anderen gesagt, dass ihr das vorhabt oder ist das alles unter euch beiden geblieben?
Also wir sind damit ganz offen umgegangen.
Wie waren die Reaktionen? Ich kann mir schon vorstellen, weil ihr euch ja kürzlich eigentlich nur kennengelernt hattet, dass gerade bei dir, Tobi, die Leute sagen, boah, pass auf, was, wenn die Frau dann doch nicht die ist, die für immer bleiben soll.
Hat aus meiner Familie nie jemand gesagt.
Schön.
Also die standen dahinter und die wissen eh, wenn ich das machen möchte, mache ich das, egal was jemand sagt. Aber
Tobi zieht durch.
Ja, ja, war grundsätzlich nur positiv. Mhm. Und also sie haben nicht gesagt, super, mach es unbedingt, aber sie haben auch nicht gesagt, mach es nicht. Mhm. Es wurde akzeptiert, was ja auch wichtig ist.
Und bei dir?
Und die standen alle hinter mir, das muss man also sagen.
Jetzt ein drittes Mal, Sascha.
Und bei dir?
Auch, also wirklich positiv, so. Ja. So auf die Art, die haben das teilweise gar nicht verstanden. Mhm. Die haben gesagt, das kann der Mann doch jetzt gar nicht machen. Der kennt dich doch noch gar nicht so lange und welches Risiko der eingeht. Aber die waren alle wirklich verblüfft, positiv verblüfft.
Mhm. Wie ist das so für deine Kinder so? Ey, da ist nicht nur jetzt ein Mann, der sich um unsere Mutter kümmert, sondern er rettet quasi ihr Leben.
Ich möchte mal sagen, also die Kleinen zum Beispiel, der ist das wirklich erst richtig bewusst geworden, wie es hieß. Du musst jetzt zu einer Freundin, mhm, ne? Wir müssen ja ins Krankenhaus, wir müssen dich unterbringen. Da wurde er das, glaube ich, auch erst so richtig bewusst.
Wie alt war deine Tochter, als du erkrankt bist?
11.
11 Jahre alt. Also da macht man sich natürlich auch als Mutter Gedanken, oh Gott, was passiert, wenn es in 10, 15 Jahren für mich anders abläuft und all diese Geschichten. Also das ist schon krasse Belastung. Also gerade als Mutter, wo es nicht nur um das eigene Leben geht, sondern auch um das Leben der Kinder. Das ist schon ziemlich krass. Das bedeutet also, es ist alles abgelaufen, wie es abgelaufen ist. Und dann musstet ihr vor diese Kommission. Könnt ihr uns vielleicht kurz mal erklären, was ist der Sinn dieser Kommission und was genau ist eigentlich die Aufgabe?
Also der Sinn dieser Ethikkommission, wo allerdings ich nur hin musste, Tanja nicht, weil ich ja die Niere spende, ist der Sinn, dass die feststellen wollen, dass man kein Geld für die Niere nimmt. Mhm. Also im Prinzip Organhandel zu unterbinden.
Die wollen also gucken, ey, ist das da ehrlich so, wie es ist? Ist das Liebe? Ist das eine echte Beziehung?
Richtig.
Okay.
Man muss sich das so vorstellen, es sitzen drei Ärzte vor einem, zwei Psychologinnen rechts. Man sitzt da im Endeffekt wie auf der Anklagebank, obwohl man ja eigentlich nur was Gutes tun will. Mhm. Und man wird da richtig auseinandergenommen. Wir haben alle Unterlagen, die wissen alles von meiner Geschichte mit Krankheiten, was ich vorher hatte. Warum ich das so schnell mache, nach 10 Monaten, ist das ja eigentlich nicht normal, was Beweggründe ich habe und etc. etc. Das hat so bei mir ca. 20, 25 Minuten gedauert. Dann wird man rausgeschickt, dann beratschlagen die Herrschaften sich, dann wird man reingerufen, entweder sagen die ja, dann hat man Glück, oder die sagen nein, da wären alle Untersuchungen überflüssig gewesen.
Was macht das mit einem, wenn man dann realisiert in dieser Situation, diese Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, entscheiden über mein Leben und das Leben meiner Frau und das Leben dieser Familie?
Also ich stand gewaltig unter Druck, das muss ich dazu sagen. Es war schon die ganze Anfahrt stressig, Köln, nachmittags keine Parkplätze, nur nebenbei gesagt.
Klassiker.
Oh, ja. Der Klassiker, viel zu früh, brühend heiß im August. Es war einfach nur stressig, weil ich stand natürlich auch gewaltig unter Druck. Ich wusste, es liegt an diesem einen, Entschuldigung, Scheißtermin.
Ja.
Sonst waren die ganzen 3 Monate umsonst. Und da stand ich sehr gewaltig unter Druck. Ich war auch sehr gestresst. Ich bin sehr ruhig geblieben, obwohl manche Fragen sehr provokativ waren, muss ich dazu sagen.
Wie müssen wir
also
uns das vorstellen?
Also von der Fragestellung her.
Zum Beispiel?
Warum ich das nach 10 Monaten mache, das wäre nicht normal. Wir wären noch nicht mal verheiratet. Vielleicht kennen die das ja gar nicht. Mhm. Es ist natürlich auch nicht der Normalfall.
Glaubst du, heute mit ein bisschen Abstand stellen die Fragen mit Absicht so provokant?
Ja, mit Absicht. Da sitzen ja auch zwei Psychologinnen, die schreiben jeden Satz mit. Ja. Es war anstrengend.
Das heißt also, das Gespräch lief, du musstest dann raus aus dem Raum.
Ja.
Hast dich dann da hingesetzt.
Ja.
Was ging dir durch den Kopf?
Ich glaube, in dem Augenblick gar nichts, weil ich einfach leer war und froh war, dass ich da erstmal wieder raus war. Ja,
krass.
Das waren die längsten 25 Minuten deines Lebens.
Mit Sicherheit. Mhm. Und ich war noch nie vor Gericht, aber jetzt weiß ich, wie sich das wahrscheinlich anfühlt. Ich will denen auch gar nichts Böses. Die müssen diese Fragen stellen. Und mir ist das bewusst, dass das nach so kurzer Zeit die natürlich aufhorchen lässt.
Ja.
Klar, Organhandel ist ja auch nichts Gutes. Also wenn du jetzt wahrscheinlich nicht betroffen gewesen wärst, hättest du wahrscheinlich gesagt, gut, dass es so eine Kommission gibt.
Ja, ich will die Leute auch gar nicht kritisieren, die haben ihren Job gemacht.
Ja. So, und dann saßt du da und dann haben die dich reingeholt. So, Herz auf, 250.
Minimum.
Minimum. Jetzt gehst du da rein, die haben dich angeguckt. Dann haben sie gesagt,
herzlichen Glückwunsch, wir haben uns dafür entschieden. Es sind 5, ich weiß nicht, wie die abgestimmt haben, 4-1, 3-2, egal. Dann kriegt man einen Zettel in die Hand gedrückt und dann geht man wieder nach Hause. Und dann laufen die OP-Vorbereitungen erst.
Was ist passiert? Wen hast du als erstes angerufen?
Also erstmal war ich heilfroh, weil wir aus dem Verkehr aus Köln wieder raus waren. Ja. Ich war schon so gestresst
und dann noch dieser Verkehr. Das hat dich echt traumatisiert, der Verkehr.
Ich bin fast irre geworden.
Das Schlimmste ist die Ethikkommission und dann kommt der Verkehr in Köln.
Kam eigentlich, hört sich an, als ob es irgendwo auch noch eine Straßensperrung gegeben hätte.
Ich habe erstmal mal einen Sekt aufgemacht und dann...
Aber nur zum Verständnis, Tanja, du bist mitgefahren,
Ja,
okay, immer. Das heißt, ihr habt diese Zeit nach dem Gespräch, das du dann hattest, Tobi, auch zusammen noch verbracht, ja?
Immer. Also wir haben im Prinzip 2 Stunden da gewartet, da sind einige Leute, das ist einmal alle paar Monate, diese Ethikkommission, dann sammeln sich alle Leute, die Nieren spenden wollen oder auch nicht.
Wahnsinn.
Und dann wirst du aufgerufen. Aha. Wir waren leider die Letzten.
Das hört sich irgendwie an, als hätte man einen Termin beim Verkehrsamt gemacht und man hat seine Nummer gezogen und wartet, dass man dran ist.
Ja, das ist es auch so.
Wie fühlt sich das denn an, da zu sitzen und diese anderen Menschen vielleicht auch mitzubekommen, zu sehen, wie sie reingehen oder rausgehen? Und
also, wir haben manche Leute gesehen, die sahen nicht so glücklich aus, wenn wir rauskamen. Aber da darf man sich nicht so viel Gedanken machen. Ich habe mich auf mich konzentriert und ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt. Und das war, glaube ich, auch gut so. Weil sonst macht man sich, glaube ich, vorher noch verrückter.
Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man da hockt, man ist als allerletzter dran und man sieht, wie die Leute daraus hören. Gott, das erinnert mich ein bisschen an Abitur. Man merkt, wie da die Gesichter hoffnungsvoll reingehen und vielleicht beängstigt wieder rauskommen.
So ähnlich stelle ich mir eine MPU übrigens vor,
um mal wieder zurück zum Verkehr zu kommen. War ich noch nie, aber ja, wahrscheinlich. Ja.
Wann war der OP-Tag?
Am 24.09.2019.
Okay, ein Septembertag also. Wie habt ihr, man muss dazu sagen, ihr seid beide zusammen ins Krankenhaus dann gegangen. Wie habt ihr den Abend zuvor, den 23. September noch verbracht?
Leider nicht zusammen, weil Tanja musste schon auf die Talintensiv runter und ich bin dann im Zimmer geblieben. Und deshalb konnten wir die letzte Nacht vorher leider nicht zusammen verbringen, was wir eigentlich gerne wollten, aber es ging leider nicht.
Wie war das so, ich nehme mal an, vorher, ne, man teilt sich ein Schlafzimmer, man teilt sich ein Bett, dann kommt dieser große Tag und diesen letzten Abend vorher, den verbringt man nicht zusammen. Was gehen da für Gedanken in einem vor? Denkt man sich, okay, Rückzieher geht jetzt nicht mehr, aber oh Gott, will ich das alles noch?
Wir haben telefoniert und wir sind beide Leute, wir schlafen immer mit Fernsehen ein.
Ich
und
auch.
Ich habe mir einfach Love Island reingezogen.
Oh mein Gott, ich auch.
Und mich gewundert, was für Idioten damit machen. Und dann bin ich relativ schnell eingeschlafen.
Das ist eine gute Methode.
Was hast du geguckt?
Ja. Love Island. Ich finde das super. Ich finde das mega. Ich bin ein großer Fan von Trash TV, deswegen freut es mich umso mehr. Okay, so, und dann kommt der Morgen.
Ja.
Ihr seid wahrscheinlich nüchtern geblieben. Durftet nichts essen oder war das kein Problem?
Nein, wir durften nicht essen und auch nicht rauchen.
So, und dann ging's los.
Ja, dann wird man halt abgeholt. Leider habe ich diese Scheißegal-Tablette vorher nicht bekommen. Es gibt ja sonst Tabletten von OP, wo einem alles egal ist. Mhm. Also ich habe alles mitbekommen.
Also kein Beruhigungsmittel für dich?
Nee, leider nicht.
Auch nicht für dich, Tanja?
Nein.
Okay.
Ja, und dann wird man halt in so einen Warteraum geschoben.
Noch nicht mal ein Bierchen? Nicht dann
beides.
Ja, dann wird man halt in diesen Vorraum geschoben. Ja, und dann kommt jemand und dann geht's in den Narkosevorbereitungsraum.
Was gehen dir da für Gedanken durch den Kopf, während du da liegst?
Ich habe versucht, einfach abzuschalten, weil da ist ja auch eine Hektik, da laufen ja wahnsinnig viele Leute um einen rum, dann wieder intravenös oder in diesen Kanülen. Und dann habe ich ja auch noch so eine, ich weiß, den Pharyngealnarkose in den Rücken bekommen, was etwas schwierig war, damit ich dann diese Schmerzen, wenn ich aufwache, wie gelähmt, das kriegt man in den Rücken. Ne? Sag du, wie das heißt?
Schatz? PDA.
Wie bei der
Geburt wohl eher, ne?
Also du kriegst
dass man im Prinzip, wenn man aufwacht, nicht solche Schmerzen, obwohl die Niere mal war. Das war wie betäubt, auch tagelang.
Wie blöd, dass Tanja jetzt im Prinzip nicht sagen kann, du weißt ja gar nicht, wie sich eine Frau fühlt. Denn das weißt du ja jetzt.
Also wenn ich meine Narbe sehe, dann weiß ich, was ein Kaiserschnitt ist.
So, das heißt, du hast die PDA bekommen, damit das ein bisschen taub wird und allmählich ging es los.
Richtig, ja. Und dann kam der Anästhesist, hat mich nochmal gefragt, ob ich das wirklich möchte.
Und dann?
Habe ich ja gesagt, natürlich. Ich mache da keinen Rückzieher mehr. Ja, und dann, ob ich auch wüsste, welche Seite der Niere, als welche Niere rauskommt als Test, sage ich auf der rechten Seite. Ja, und dann schwupps war ich weg.
Tanja, im Prinzip hast du zumindest was Ähnliches durchgemacht. Du warst ja auch, dann wurdest ja irgendwann in den OP geschoben. Hast eine Narkose bekommen. Ist das eigentlich zeitgleich abgelaufen?
Das war ja das Schlimme. Ich wusste, er war pünktlich um 8 dran. Mhm. Und mich haben sie dann erst um 10:30 geholt.
War das normal? Oder?
Ja, das war normal. Aber ich bin natürlich da. Ich konnte Gott sei Dank nicht aus dem Bett, sonst wäre ich wahrscheinlich laufen gegangen.
2,5 Stunden Horror.
Horror. Mhm. Horror pur. Ich wusste nicht, was ist mit ihm.
Hast du vielleicht den Gedanken gehabt, es zu bereuen?
Nein.
Mhm. Nein. Ihr seid euch sehr, sehr sicher gewesen, ne? Also ich höre bei euch gar nicht raus, dass ihr mal, und ich, das will ich offen und ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob ich, natürlich, wenn ich jemanden liebe, dann würde ich mein Leben geben, aber trotzdem, glaube ich, macht man sich doch Gedanken, oder? Ihr wirkt so tiefenentspannt, ja.
Man macht sich Gedanken, man muss sich im Klaren sein, wenn die Niere weg ist, ist die Niere weg, die bekomme ich nie wieder. Man sollte sich im Vorfeld Gedanken machen, aber wenn man sich dazu entschieden hat, nicht mehr daran zweifeln. Dann macht man es nämlich nicht. Mhm. Wenn man nur zu 1% dann zweifelt, macht man es meiner Meinung nach nicht. Man muss da komplett hinterstehen und es dann einfach machen.
Mhm. Wo kam diese Lockerheit her? Es ist wirklich so dieses, wir leben hier in Deutschland, wir haben mit die beste Medizin. Also was soll da groß passieren? Oder war das, weiß ich nicht, habt ihr vorher recherchiert? Oder, also ich wäre krass nervös gewesen. Wäre wahrscheinlich auch abgehauen, glaube ich.
Nein, das wärst du nicht.
Weiß ich nicht.
Nein. Also,
ich nervös so waren wir natürlich auch. Ich habe grundsätzlich Urvertrauen in unsere Ärzte, das muss ich sagen. Und wir waren in Aachen, das ist, gilt ja als auch sehr gutes Uniklinikum, mit den besten Ärzten. Und da war mir gar nicht bange. Und dass man verstört bei so einer OP, die Chance ist relativ gering. Mhm. Und eigentlich konnte ich ja nur gewinnen.
Ist ein cooles Bild, du kannst nur gewinnen, weil du deine Frau quasi nochmal gewinnst, richtig, sozusagen. Also krass.
Ja. Tanja, also dann lagst du da, saßt da, wusstest, oh Gott, der ist schon seit geraumer Zeit im OP. Hat dir irgendjemand irgendwas gesagt oder hat man kein Wort verloren sozusagen?
Ich habe so oft gefragt, bis dann jemand unten im OP mal angerufen hat.
Ah, tatsächlich, ja. Okay, bist hartnäckig geblieben. Ja. Sehr gut. Und dann warst du auch, konntest du erleichtert dann?
Ich war beruhigter. Ich wusste, es läuft alles gut, dann ging es.
Wie fühlt es sich an zu wissen, gleich wird mir ein neues Leben geschenkt und man weiß überhaupt nicht, ob das auch funktionieren wird?
Den Gedanken, dass das Organ eventuell abgestoßen wird, den hat man in dem Moment gar nicht, weil diese Vorfreude, diese Euphorie, die überwiegt alles.
So, und dann wurdest du da reingeschoben, du wusstest, das geht jetzt gleich los, hast die Augen zugemacht, irgendwann sind die Augen ja wieder aufgegangen. Was war, und die Frage geht an euch beide, nach diesem Augenöffnen, was war der erste Gedanke?
Also bei mir, wie geht's ihm?
Und bei dir?
Bei mir genau das Gleiche, logisch.
Wie geht's mir? Ja. Entschuldigung.
Wie geht's ihr?
Ja, natürlich.
Sorry. Also ich glaube, das ist logisch, dass man das Gedanke ist.
Ja, weiß ich nicht, ob das logisch ist. Ja, es ist in eurer Wahrnehmung logisch, aber es ist, weil ihr euch liebt. Und ich bin mir sicher, dass es da draußen vielleicht auch Paare gibt, die sich denken, ja, ich weiß, ich müsste jetzt mal, also ich will nur darauf hinaus. Man spürt wirklich, wie aufrichtig das kommt und dass das wirklich aus Liebe heraus entstanden ist. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Also herzlichen Glückwunsch an euch beide.
Der zweite Gedanke, ich rufe meine Mutter an. Das ist natürlich auch wichtig, dass der Familie auch weiß, dass es einem gut geht. Weil es ist ja auch nicht gerade eine leichte Operation.
Mhm. Wann habt ihr euch das erste Mal nach der OP gesehen? Wurdet ihr in einen Raum zusammengeschoben?
Ich musste auf teilintensiv bleiben, weil das Problem kam ja dann auch, dass die Niere anfänglich nicht wollte.
Oh, okay.
Sie war zwar drin, aber sie funktionierte nicht. Und das war dann wirklich auch ein Spießrutenlauf. Jedes Mal, jeden Tag die Tests, immer wieder abwarten.
Wie lange? Hattest du Zweifel?
Ich habe immer gehofft. Ich habe zwar zwischendurch so leichte Zweifel gehabt, habe ich gedacht, funktioniert die denn jetzt gar nicht? Und nun, die Ärzte haben aber dann schon irgendwo auch ein feines Händchen dafür gehabt, einen zu beruhigen. Ja, und irgendwann von jetzt auf gleich funktioniert es ja dann.
Wann war denn der erste Moment, wo ihr euch beide gesehen habt nach der OP?
Bis 2 Tage nach der OP zu mir gehumpelt.
Ah, ja. Okay. Also es war gar nicht so, dass ihr euch noch an dem Tag dann oder am Tag dran... Oh, krass, okay. Mm-mm. Da hat man euch so im Ungewissen eigentlich gelassen. Wahnsinn.
Das heißt, ihr habt auch nicht telefoniert oder sowas. Das war einfach tatsächlich 2 Tage
umeinander. Ja, ich sag mal, den ersten Tag Nachmittag ist man ja noch so schlapp, dass man gerade nochmal der Mutter anruft, dass alles in Ordnung ist.
Wie hat deine Mama reagiert?
Ja, die natürlich erleichtert. Ne? Die sitzt wahrscheinlich, saß die 6 Stunden am Telefon und hat gewartet.
Mm. Fühlt man, dass einem was fehlt im Körper? So blöd das jetzt klingt, aber...
Nein. Fühlt man gar nicht. Man weiß es, der Gedanke ist da, aber man merkt es nicht.
Wie waren die Schmerzen?
Durch diese
PDA.
Ja. war das relativ erträglich, weil ja der ganze Oberkörper taub war. Ja, dann war noch ein paar Tage später Fußball, Fortuna Düsseldorf.
Fortuna-Fan?
Ja. Was? Nein.
Nein.
Nein. Was?
Was?
Tobi, was
ein
hast du
angerichtet? Ein Riesen-Fortuna-Fan.
Oh Mann, ich bin Mitglied. Mein Vater war in Basel.
Oh was nein.
Oh, eine Kette. Erst Fortuna-Fan. Wahnsinn.
Ja. Tanja, wollen wir uns noch einen Kaffee machen?
Fortuna-Fan! Ja. Lass uns mal wichtige Sachen Stunde. Reden jetzt.
Bist du auch Fortuna-Fan? Ja. Oh nein, okay, ich bin
Wahnsinn.
Alleine. Ja, okay.
Wow,
ja. Ihr seid ein,
ich bin Fortuna, schon immer.
Ein Traum.
So
ja. Vater hat mich noch ins Rheinstadion gekommen. Okay, jetzt lass uns aber ganz kurz zu den wichtigen Sachen wieder zurück.
Also, wir waren ganz kurz noch bei Tanja. Ich wollte dich nämlich noch gefragt haben, ihr habt ja dann irgendwann euch das erste Mal gesehen, nach 2 Tagen, 3 Tagen, so. Tobi, du wurdest dann reingeschoben in den Raum von,
nee? Er ist gelaufen.
Oh Gott, du konntest gelaufen?
Mit dem Ständer, mit den Schläuchen.
Ja.
Ach, das ist das Ding, was man so mit sich zieht, ne?
Ja, man muss sich ja auch irgendwann wieder bewegen.
Ja, klar. Mhm.
Tanja, wie waren bei dir eigentlich die Schmerzen? Wie war das Gefühl, nachdem du realisiert hast, wow, ich habe diese zweite Niere jetzt in mir?
Also, als ich wieder auf Teilintensiv ankam, bin ich wohl schreiend vor Schmerzen wach geworden und dann habe ich aber auch sofort was bekommen und war wieder weg.
Mm, okay.
Also es hat etliche Stunden gedauert, bis ich da das mal wieder realisiert
und hatte. Als du es dann realisiert hast, wie fühlt sich das an? Ich meine, da ist ja etwas in Anführungszeichen, auch wenn ihr euch gut kennt, ist es ja trotzdem etwas Fremdes in deinem Körper. Ist es so, dass sich das einfach zwischen den ganzen Organen versteckt oder ist es so, dass du es fühlst?
Ja. Ich kann sie wirklich fühlen,
wenn ich
unter der Dusche stehe.
Also fühlst du, streichelst du auch mal drüber und denkst du so, oh toll, das rettet mein Leben gerade oder ist das irgendwie auch komisch?
Am Anfang war es wirklich ein komisches Gefühl, weil seine rechte Niere sitzt ja in meinem linken Becken.
Ah, okay.
Die kommt ja nicht dahin, wo Nieren sitzen. Und dann das erste Mal unter der Dusche habe ich schon gedacht, oh.
Ich stelle mir das sehr gruselig vor,
das
ehrlich gesagt.
Das war da vorher nicht.
Ja, aber ich möchte sie nicht anfassen.
Nein, das möchte er nicht.
Es ist ja merkwürdig, weil du fasst dich selbst ein Stück weit.
Möchte es nicht.
Stimmt.
Weißt du, das ist der das Merkwürdige.
Weil man fasst sich ja schon mal selbst an, aber die eigene Niere.
Ja, das ist merkwürdig, das stimmt. Aber sag mal. Das
ist dann schwierig.
Was ich mich auch gerade, also anders, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo eine Wunde habe, ne, oder weiß ich nicht, mir am Finger was geschnitten habe, dann achte ich immer sehr penibel darauf, dass da nichts rankommt, dass ich selber nicht anfasse und ich habe Angst, nicht, dass ich damit was Krummes mache. Wie geht es dir, wenn du dich vielleicht mal komisch hinsetzt oder vielleicht sogar mal runterfällst oder stolperst oder da gegen die Tür läufst? Komischerweise passiert mir das ziemlich oft.
Mit dem kleinen Zeh.
Mit dem kleinen Zeh. Ist man dann besonders ängstlich, so nach dem Motto, oh Gott, nicht, dass jetzt diese Niere irgendwie, also...
Die erste Zeit ja. Mhm. Die erste Zeit denkt man, um Gottes Willen, bloß nicht falsch hinsetzen, falsch liegen. Aber das legt sich mit der Zeit.
Man gewöhnt sich dran, ja?
Ja.
Wie ist das so in eurem, in eurem Beziehungsalltag? Ist das so, das macht man da manchmal Gags? So, ja, bring mal den Müll runter, nee, keine Lust. Ja, aber du hast doch meine Niere. Also gibt es da manchmal so Running Gags zwischen euch oder sowas?
Ja, so eine Karte, die immer ausspielt.
Sollte man vielleicht mal einführen. Moment,
eigentlich
nicht so. Naja. Nicht, dass wir jetzt der Auslöser dafür sind.
Das ist natürlich immer Thema. Wird auch immer Thema bleiben. Mhm. Ganz klar.
Wie ist das bei Freunden, wenn du sagst, es ist immer Thema? Wem die darauf reagiert, wie reagieren die heute?
Ja, so einen großen Freundeskreis haben wir nicht, muss ich dazu sagen.
Wer hat den schon?
Ja. Ich nicht. Es sortiert sich alles im Leben ja irgendwo ein bisschen aus. Jetzt bin ich auch noch aus Büderich weggezogen. Mhm. Ist eigentlich nie ein großes Thema.
Okay.
Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, groß mit Leuten darüber zu reden, die wenig Verständnis haben oder es nicht nachvollziehen können.
Begegnet euch das, dass Leute wirklich mit Unverständnis darauf reagieren? Denn ich glaube, Sascha geht es ganz ähnlich. Ich fühle nichts als Bewunderung und Respekt und auch ganz viel, ja, ich spüre auch meine eigene Unzulänglichkeit, weil ich mich echt frage, ich möchte behaupten, ich würde auch so weit gehen, aber wer kann das vorab von sich behaupten?
Ja, es gibt viele Leute, die es bewundern, aber es ist ja wie in allen Sachen im Leben, eine Woche sind es die Schulterklopfer und dann ist es oft kein Thema mehr. Und ich möchte auch nicht permanent darüber reden. Wenn ich meinen Freund mal treffe, alle paar Wochen, dann wollen wir Fußball gucken, Bier trinken, ein bisschen Blödsinn reden und das war's. Und da ist das also kein großes Thema.
Darauf wollte ich die ganze Zeit jetzt mal hinaus. Wie war dieser Moment, als ihr euch das erste Mal nach der OP wiedergesehen habt?
Unfassbar. Ich war so erleichtert, als er da in der Tür stand mit seinen ganzen Schläuchen und allem. Also, aber ihn dann wirklich zu sehen, ich wusste ja von den Schwestern, dass es ihm gut geht, aber ihn dann wirklich zu sehen, das war ein wahnsinnig schönes Gefühl.
Ich frage mich, wie führt man eine Beziehung, in der es schon ein so riesiges, lebensveränderndes Geschenk gab? Hast du den Druck gespürt, diese Beziehung aufrechtzuerhalten? Hast du gedacht, ich kann, also diese Beziehung, ich darf keinen Fehler machen, weil dieser Mann mir alles gegeben hat?
Nee, so habe ich eigentlich nicht gedacht. Das Einzige, was ich immer wieder sage, ich brauche zum Hochzeitstag niemals einen Diamantring, den habe ich schon.
Wann habt ihr geheiratet?
Im Januar.
Also nach der OP. Das klingt jetzt blöde, aber dass ihr heiratet kurz vor der OP, das hätte ich verstehen können, um vielleicht auch den Prozess zu beschleunigen. Dass ihr im Nachhinein heiratet, zeigt ja, dass es eine wirkliche Liebesheirat ist. Habt ihr euch bewusst dafür entschieden, es nach der OP zu tun?
Ich sag mal so, vor der OP standen die Untersuchungen, der OP-Termin, die ganzen Sachen eher im Mittelpunkt. Und das krampfhaft jetzt noch davor zu machen, das ist es eigentlich nicht wert.
War es ein klassischer Antrag? Also hast du ihn gemacht?
Ja, habe ich gemacht, aber ich bin jetzt nicht so der Romantiker. Es war, glaube ich, eher kurz und knapp.
Wer ist das schon?
Ja.
Wer
ehrlich, ist das schon? Also ich sag mir immer, also so ein Antrag in der Öffentlichkeit, oh Gott, bitte nicht. Mm-mm. Ich finde, zu zweit und ganz intim und vielleicht sogar aus einer spontanen auf der Couch, während, weiß ich nicht, Love Island läuft zum Beispiel. das hätte ich so romantisch gefunden, Sascha. Stell dir vor, Love Island habe ich geguckt, den Abend vor der OP. Nein. Ja, und dann, gut, aber dann kam dieser Antrag und warst du geplättet oder hast du damit gerechnet, Tanja?
Nein, weil dieser Antrag kam an unserem Jahrestag, am ersten Jahrestag.
Oh, süß.
Habt ihr heute manchmal so das Bedürfnis, nochmal zu dieser Ethikkommission zu fahren, zu sagen, guck mal hier, der Ring, wir sind doch noch zusammen?
Nein, ich habe da gar keinen Groll drauf.
Nee. Okay. Wegen dem Verkehr auch in Köln wahrscheinlich.
Eben das und der falsche Fußballverein.
So!
daher, also ich verstehe.
Nein, da haben wir gar keinen Groll und das Bedürfnis habe ich gar nicht. Die haben ihren Job gemacht, vielleicht hatten die auch einen schlechten Tag. Wir waren die Letzten, die dran waren. Stundenlang hatten die das Theater schon den ganzen Tag, einen nach dem nächsten. Kann ich nicht böse sein.
So, jetzt ist diese Operation gelaufen. Ihr habt euch das erste Mal wiedergesehen. Liebe, Dankbarkeit, vielleicht auch Unbeschreiblichkeit der ganzen Situation. Ihr hattet ja erstmal, beziehungsweise du, Tanja, du hattest ja Komplikationen mit der Niere, ne? Dein Körper hat so ein paar Faxen gemacht, ne? Das heißt, es hat Anzeichen gegeben, dass der Körper die Niere nicht so richtig annimmt.
Nein, angenommen schon, weil ich bin ja von Anfang an, habe ich ja Medikamente bekommen. Ich habe ja kein Immunsystem mehr. Das ist komplett weg. Aber die Niere wollte nicht arbeiten. Die wollte nicht funktionieren. Und dann haben sie dann nochmal hier und da Untersuchungen gemacht. Und wie gesagt, irgendwann kam wirklich der Tag, da funktioniert es.
Das heißt, irgendwann kam der Arzt oder ein Ärzteteam und hat euch beiden gesagt, ihr zwei, es gibt da gerade Schwierigkeiten. Man erhält diese Nachricht nach dieser ganzen Tortur, nach diesem ganzen Prozess. Wie ging es euch dann? Was habt ihr miteinander besprochen, als das eintrifft, wovon man hofft, dass es niemals passiert, dass es nämlich Schwierigkeiten gibt?
Ja, das ist erstmal hart. Das ist wie so eine Klatsche ins Gesicht. Mhm. Weil man sagt, jetzt hat man alles auf sich genommen, es hat alles funktioniert und nur das Ding funktioniert nicht.
Und der Mann steht ja schon da ohne Niere, ne? Hast du ein schlechtes Gewissen?
Ja, vielleicht schon. Schlechtes Gewissen, ich weiß, ein komisches Gefühl doch. Mhm. Das ja.
Ja, vor allem zurück kann die nicht, ne?
Ja.
Nee, keins Weg zurück.
Nee. Einbahnstraße.
So, und dann war klar, okay, du musst noch ein bisschen da bleiben. Was ist dann passiert? Was haben die Ärzte dann gemacht?
Es ist jeden Tag, es sind Untersuchungen gemacht worden, Bluttests, alles. Und dann haben die Medikamente umgestellt.
Wann hieß es dann, scheinbar klappt das doch ganz gut?
Das war nach 11 Tagen.
Oh, also 11 Tage durch die Hölle und mit Unsicherheit und Angst. Da sind viele Tränen geflossen, nehme ich an.
Oh ja.
Krass. Es ist Wahnsinn, dass ihr beide gewissermaßen betroffen seid, aber ihr beide euch auch gegenseitig hochpushen müsst.
Wie war dann der Moment, wo es dann hieß, ja, es klappt doch nach 11 Tagen?
Also das war morgens, da kam der Arzt rein und sagte, so, und jetzt haben wir sie.
Schön.
Und dann habe ich ihn angeguckt, ich sage, wen haben wir? Ich habe das gar nicht verstanden, weil ich da irgendwo innerlich wahrscheinlich gar nicht mehr damit gerechnet habe. Und dann sagt er, die funktioniert 1A.
Krass. Ja. Einfach so nach 11 Tagen. Ja. Und es von gibt auch keinen Grund dafür. Einfach.
Nein.
Krass.
Es war Liebe, die ja, sie zum Laufen gebracht hat. Ja,
wahrscheinlich.
Die gute Qualität dann hier.
Von einem Fortuna-Fan. Ja,
richtig.
So kann groß wie dein Herz ist scheinbar auch deine Niere. Das hast du uns ja schon gesagt, dass du zu eurem Glück letztendlich, nicht nur zu deinem, sondern zu eurem Glück eine relativ große zweite Niere hast, die auch gut funktioniert
ja.
hat. Wann durftet ihr nach Hause? Wann seid ihr nach Hause gekommen?
Bei mir war das Problem, nach 3 Tagen habe ich leider die Nachricht bekommen, wo ich noch im Krankenhaus war, dass mein Vater leider verstorben ist.
Also dann auch noch dieser Schicksalsschlag.
Auch noch das. Erst, man tut was Gutes und es wird einem das Liebste mitgenommen. War natürlich bitter.
Ja, und ihr wart da ja schon in der Situation, dass ihr wusstet, die Niere hat noch nicht richtig angeschlagen,
ja,
ne?
Also okay. Doppelter Stress. Und dann haben sie mich nach relativ kurzer Zeit, eigentlich hätte ich länger da bleiben müssen, doch entlassen, weil ich wenigstens noch bei der Beerdigung dabei sein wollte. Also es war alles ein bisschen schwierig, auch sehr viel. Ja. Meine Frau liegt noch im Krankenhaus, die Niere funktioniert nicht richtig, mein Vater muss ich zum Grab begleiten.
Dann hast du eine Mutter, die sich Sorgen macht um dich
richtig,
und die den Mann verloren hat.
Richtig, und das war natürlich, kann keiner was dafür. Mein Vater hat sich mit Sicherheit den Zeitpunkt nicht ausgesucht.
Nein.
So ist es im Leben, da muss man dann leider durch, so hart es ist.
Weißt du, was ich mich gerade frage? Ich bin kein religiöser Mensch, ich bin auch, ich würde sagen, ich bin etwas spirituell, ja, das bin ich schon. Es ist einfach so ein krasser Zufall, dass sein Vater stirbt und dass Tanja wenige Tage später die Nachricht erhält, ey, die Niere funktioniert doch noch.
Ja.
Hast du das jemals, so blöd das klingt, in Verbindung gebracht?
Nie. Mein Vater war auch nicht besonders religiös. Ich bin es auch nicht, habe ich wirklich nie drüber nachgedacht. Vielleicht war es einfach nur Zufall.
Oder Schicksal, denn mittlerweile glaubst du ja daran.
Ja.
Dann ist also diese Katastrophe auch noch über euch hereingebrochen. Du warst dann bei der Beerdigung deines Vaters. Es ist unglaublich, was das für eine Geschichte ist.
Voll.
Und wie viele Zugänge man ja auch findet. Denn die Vorstellung, jemanden zu verlieren, auch noch den eigenen Vater. Und währenddessen läuft all das noch zu Hause sozusagen ab. Wahnsinn. Wie ging es dir dann, als du dann auch, wie Tanja, die Nachricht mitbekommen hast, dass es funktioniert hat?
Ja, schön. Ich war natürlich auch ziemlich unter Druck mit der Sache meines Vaters, dann meine Mutter zu Hause.
Was für ein Emotionscocktail, Wahnsinn.
Ja, kann ich gar nicht so sagen. Manche Sachen sind auch wie ein Film abgelaufen.
Ich kann mir vorstellen, dass man, so komisch das klingt, aber vielleicht dann auch sogar gar nichts fühlt. Einfach weil es, ja, man muss ja wie taub sein. Also so ein Auf und Ab von Glück, Liebe, Wut, Trauer, Angst, Hoffnung. Alles dabei.
Ah, das ist das Komplettpaket, ja.
Das ist wahrscheinlich auch so ein Glücksgefühl, was dann irgendwann so mit dem Alltag kam, wo ihr dann so gemerkt habt, okay, wir leben hier zusammen und du musst jetzt nicht mehr immer wieder 5 Stunden dahin und wieder 5 Stunden und wieder 5 Stunden.
Ich meine, der Vorteil war natürlich, wo Tanja noch im Krankenhaus hatte, ich ja die Michelle noch zu Hause.
Die jüngste Tochter, ne?
Ja, und dann ist man ja schon automatisch ein bisschen abgelenkter. Ne? Wenn ich jetzt da allein gesessen hätte, wäre es natürlich schwieriger gewesen. Und ich durfte ja auch noch kein Bier und nichts trinken, so kurz nach der OP.
Aber Fortuna durftest du zugucken.
Ja, Fortuna habe ich auch im Krankenhaus geguckt.
Überrascht mich überhaupt nicht.
Und das hat dann einfach ein bisschen abgelenkt.
Glaube ich.
Ja, und dann haben wir so an dem Samstag Michelle und ich Tanja abgeholt und dann waren wir wieder zu dritt zu Hause. Ich glaube, dann haben wir erstmal Pizza bestellt und dann war die Welt wieder in Ordnung.
So, und irgendwann ging das neue Leben los sozusagen. Ihr wart zu Hause, was für ein unglaubliches Gefühl das sein muss, ne? Also dieses Geschenk zu bekommen, man weiß, es ist jetzt gut gegangen. Ich frage mich, ob man sich dann irgendwann denkt, so, und was jetzt? Denn nach dieser Welle an Emotionen, an Hürden, an Schicksalsschlägen und dann steht man da und weiß, ja, okay, jetzt ist alles gut. Fällt man dann nicht erstmal in sich zusammen?
Ja, man fällt in sich zusammen. Aber man muss ja auch ständig wieder nach Aachen, Untersuchungen, Nachuntersuchungen. Also wir sind da nicht in so ein Loch gefallen. Ne?
Weil ihr funktionieren musstet?
Vielleicht auch deswegen. Ne? Dann hat man natürlich auch immer Sorge, meine Frau hat kein Immunsystem. Das heißt, die Chance, dass da noch was hinterherkommt, ist ja relativ groß.
Ja, und so kam es dann ja auch im September. Ja.
Also ein Jahr nach der OP sozusagen.
Genau. Da bin ich dann auch wieder in Aachen gewesen zur Untersuchung. Ja, und dann wurde da tatsächlich auch eine Krebsgeschichte festgestellt.
Oh.
Das sind dann natürlich die negativen Aspekte, die dann passieren können.
Was genau ist da diagnostiziert worden?
Gebärmutterhalskrebs. Aber es war Gott sei Dank im Anfangsstadium, sodass es entfernt werden konnte.
Das heißt, hättest du das Problem mit der Niere nicht gehabt, hättest du möglicherweise diese Beziehung zu deinem Mann nicht in der Form und hättest vielleicht nie erfahren, dass du Gebärmutterhalskrebs hast.
Eben. Es bleibt spannend.
Ja. Ich bin gerade sowas von geplättet. Also wenn das hier nicht Glück im allergrößten Unglück ist, dann, oh Gott, ich werde, Sascha, nicht, dass ich hier auf einmal wirklich anfange an religiös zu werden, denn das ist doch, es können doch keine Zufälle sein. Ihr habt in euren vorherigen Leben wahrscheinlich etwas exorbitant Gutes getan.
Bestimmt.
Beide zucken gerade mit den Schultern, aber insgeheim wissen sie, dass es so sein gewesen sein muss.
Das heißt, es ist ja jetzt, also ihr habt immer noch immer mal wieder Untersuchungen. Ja. Okay, aber es ist trotzdem schöner als vorher. Also diese blöden Dialysen, die sind jetzt nicht mehr. Aber ihr müsst, wie regelmäßig kann ich mir das vorstellen, diese Untersuchungen, zu denen ihr jetzt müsst? Beide wahrscheinlich?
Also ich jetzt nicht mehr. Ich hatte die letzte Abschlussuntersuchung vor 4 Wochen. Da wurde mal meine eine Niere und komplett untersucht mit Ultraschall. Es war alles bestens. Und ich muss erst wieder, also in einem Jahr. Und Tanja?
Ich muss, wenn alle Blutwerte in Ordnung sind, eigentlich so alle 4 Wochen.
Mhm. So, und jetzt bedeutet das, wann ist der nächste Termin jetzt, der nächste Untersuchungstermin für dich, Tanja?
Ja, gut, da die Corona-Zahlen im Moment so hoch sind, möchten wir eigentlich auch das Uniklinikum meiden.
Mhm.
Im Normalfall denke ich mir, in 3 Wochen werde ich dann wieder dahin müssen.
Das habe ich mich auch gerade gefragt. Wie ist eigentlich für euch die Situation gewesen, als ihr von dieser weltweiten Pandemie erfahren habt im Frühjahr diesen Jahres? Da war die Angst doch erstmal riesengroß, oder?
Ja, wir haben uns auch ziemlich isoliert. Unsere eigene Quarantäne aus Vorsicht.
Ja.
Wir haben die Michelle, also unsere Tochter, auch zwischenzeitlich aus der Schule rausgeholt, weil, wie gesagt, das Ansteckungsrisiko ist viel zu groß.
Ja.
Es heißt immer so schön, Recht auf Bildung. Aber steht Recht auf Bildung für Recht auf Gesundheit? Das ist die große Frage. Jetzt wird das auf uns abgewälzt. Wir müssen jetzt wieder entscheiden, geht sie zur Schule? Wir dürfen keine 2, 3 Haushalte treffen. Die sitzen mit 30 Haushalten ohne Abstand in der Schulklasse. Verrückt eigentlich.
Ja. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum hier ab und an mal Kirchenglocken zu hören sind. Denn wir sind ja sehr distanziert heute auch miteinander. Mhm. Natürlich auch, sagen wir offen und ehrlich, das liegt natürlich auch daran, dass wir natürlich keinen von euch beiden, aber vor allem auch Tanja nicht in, in Gefahr bringen möchten.
Ja.
Aber ne, Fenster aufgerissen und eine Distanz, keine Hand geben. Wir haben uns noch nicht mal richtig begrüßt, was so komisch ist, weil ihr erzählt uns diese intimen Dinge und vielen Dank dafür.
Ja.
Nur ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, euch einmal zu umarmen. Aber ja, so ist das. Darf ich euch da, um Himmels Willen, ich möchte euch da nicht reinreden, aber ich denke mir die ganze Zeit, hoffen wir, dass natürlich nichts passiert, aber sollte eure Tochter, ich bin mal so frech und sage eure Tochter, tatsächlich zum Beispiel krank werden oder sich in der Schule anstecken und nimmt das mit nach Hause, euer Kind wird sich das niemals verzeihen.
Eben. Das ist der Punkt. Dann hat sie es eh erledigt mit Schule. Da muss Tanja ins Krankenhaus.
Ja.
Dann hat sich das alles erledigt. Dann bricht das wie ein Kartenhaus zusammen.
Aber trotzdem habe ich mir heute den ganzen Tag schon gedacht, fragt die beiden, wie jetzt quasi dieser neue Alltag aussieht. Aber ihr habt niemals einen richtigen neuen Alltag bekommen, weil ja gar nicht mal so lange nach der OP und nachdem dann alle Untersuchungen fertig waren, war ja die Pandemie da. Das heißt, ihr habt immer noch keinen normalen Alltag.
Stimmt, ja.
Das stimmt. Aber wir sind froh, dass wir noch vor dieser Pandemie das alles hatten.
Ja.
Wir wurden vorher operiert. Wir hatten die Voruntersuchung vorher. Wir mussten nicht mit Maske ins Krankenhaus. Das wäre jetzt ja alles viel, viel schwieriger. Wir sind froh mit der Hochzeit noch, 20. Januar gerade noch. Also wir hatten ja noch viel Glück, auch von der Zeit her.
Mhm.
Die HP wurde, musste nicht verschoben werden, wie es ja oft jetzt so ist.
Ich habe wirklich am Anfang, als ich von eurer Geschichte erfahren habe, gedacht, oh Mann, das tut mir so leid, weil die auch noch so jung sind. Und jetzt muss ich irgendwie sagen, ey, cool, dass die so jung sind und das jetzt schon hinter sich gebracht haben, weil ihr, davon will ich jetzt mal ausgehen und das wünsche ich mir für euch und hoffe ich für euch, dass ihr so viele Jahre noch gemeinsam haben werdet mit viel Zeit, mit viel Spaß und hoffentlich mit viel Gesundheit. Aber darauf müssen wir auch zu sprechen kommen, denn das Thema Organspende und Lebensspende, wie man das ja nennt, wenn man wenn man lebend sozusagen ein Organ verschenkt oder spendet. Ich würde ganz gerne wissen, was gibt es eigentlich für Nachteile für dich, Tobi? Gibt es irgendwelche Nachteile mit der Spende?
Ach ja, eigentlich nicht großartig. Ich sag mal, großes Thema ist Müdigkeit bei mir, dass ich zwischendurch mittags unwahrscheinlich müde bin. Ich schlafe innerhalb von 2 Minuten ein.
Das ist voll der Vorteil.
Ja,
irgendwie schon, ne?
Essen, Fernsehen, Schlafen.
Voll super.
Ich habe keine großen Nachteile. Mhm. Natürlich bin ich nicht mehr körperlich so belastbar, aber da kann ich gut mit leben.
Also hast du dich jetzt auch endlich damit abgefunden, ja, dass du kein Profisportler bei Fortuna wirst?
Nein, werde ich auch nie werden, leider. Okay. Dafür hätte das Talent nicht gereicht.
Profi-Fan reicht, ja.
Profi-Fan, genau. Sehr genau. Gut. Nein, ich habe keine großen Nachteile. Es ist auch erwiesen, dass man noch viele Jahre damit gut leben kann. Mhm. Man darf sich auch nicht jeden Tag darüber Gedanken machen.
Wie seht ihr das Thema Organspende in Deutschland? Es gibt ja auch genug Diskussionen über Spendeausweise. Sagt ihr, es wird zu wenig drüber gesprochen? Wahrscheinlich sagt ihr, es wird zu wenig drüber gesprochen.
Viel.
Wie war es denn vorher? Also sagen wir mal, bevor du sie kennengelernt hast, war das für dich wahrscheinlich auch kein Thema,
nein,
oder?
Nie ein großes Thema. Ich hatte vor 20 Jahren einen Spendeausweis. Ich habe mich mit dem Thema danach nie wieder auseinandergesetzt.
Aber immerhin Spendeausweis.
Ja, aber die letzten Jahre auch nicht mehr. Ich sage mal so, wenn es einen nicht betrifft, beschäftigt man sich nicht damit. Es ist aber auch überhaupt keine Lobby da. Man kriegt auch nichts mit. In den Medien nicht, von der Politik nicht. Es wird ja eigentlich relativ totgeschwiegen, dieses ganze Thema. Und das ist ja auch der Grund, warum wir eigentlich hier sitzen, um mal zu sagen, hey Leute, wenigstens einen Spendeausweis.
Ja.
Oder beschäftigt euch mal mit dem Thema oder guckt mal, wenn es nur 2, 3, 4 machen würden, wird ja reichen.
Es ist auch wirklich erstaunlich, wie gering die Anzahl derer ist, die Organe gespendet haben. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation, also DSO, hat jetzt gesagt, in diesem Jahr, man muss natürlich sagen, Corona war da, aber sind die Zahlen sogar ein bisschen gestiegen, aber auch nicht exorbitant, zwischen Januar und Oktober, also von Anfang des Jahres bis praktisch heute oder bis jetzt, wurden bei 793 Menschen in Deutschland Organe entnommen. Das ist eine verdammt kleine Zahl.
Wenn man sich überlegt, 8000 Leute warten auf eine neue Niere in Deutschland,
ja,
da kann man sich ausrechnen, wie groß die Wartezeit ist.
Ja. Tanja, hast du dich mit dem Thema Organspende vor deiner Erkrankung auseinandergesetzt oder war das kein Thema bei dir?
Doch, ich hatte auch einen Organspendeausweis, aber das kam daher, ich habe selber bei einer Hilfsorganisation gearbeitet und da war das für uns eigentlich normal. Ne? Normal. Mhm.
Wer hat Schuld daran, dass das in Deutschland kein großes Thema ist? Gesundheitsminister Spahn hat tatsächlich ja vorgeschlagen oder eigentlich wollte er durchbringen.
Ein guter Mann.
Ja, dass man künftig, ich habe lustigerweise gesagt, ach krass, der hat sogar gute Vorschläge.
Ne?
er hatte ja tatsächlich vorgeschlagen, dass man künftig einer Organspende nicht zustimmen soll, sondern richtig, im Prinzip zu Lebzeiten sagen kann, ich möchte kein Organspender sein und wenn man dann verstirbt, dann werden einem keine Organe entnommen. Richtig. Guter Vorschlag, ich nehme an, ihr findet den auch nicht schlecht.
Wir finden den super,
mhm,
aber er hatte leider im Bundestag ja keine Mehrheit gefunden.
Warum glaubt ihr, ist das so?
Ich sitze leider nicht im Bundestag. Ich weiß nicht, was in den Köpfen der Leute vor sich geht. Mhm. Ich kann es ganz schlecht sagen. Vielleicht, weil keine Lobby da ist, weil die Bevölkerung es vielleicht nicht so besonders interessiert. Ich weiß es einfach nicht.
Mhm.
Kann ich leider nicht sagen.
Ist es nicht, das ist mir letztens schon durch den Kopf gegangen, ich weiß nicht, wie das im muslimischen Glauben ist, ich weiß gar nicht, warum ich dich da immer angucke, du bist ja gar keine Muslime, aber vielleicht weißt du das ein bisschen. Ich glaube, bei vielen ist es so, dass sie sich Gedanken machen, hey, wenn ich von dieser Welt gehe, also wenn ich sterbe, lande ich in einer anderen, weiß ich nicht, im Jenseits, im Paradies, halt nur noch so, wie ich quasi gestorben bin. Das heißt, alles, was ich gespendet habe sozusagen, ist dann nicht mehr da. Vielleicht denken viele im Bundestag so.
Das ich weiß es.
Aber ganz wichtig.
Bei manchen wird man denken, besser nicht.
Ja. aber Sascha hat was sehr Gutes angesprochen. Ich habe mich tatsächlich auch, also ich beschäftige mich schon sehr, sehr viele Jahre mit dem Thema Organspende und habe irgendwann mal gehört, das ist scheinbar nicht richtig und nicht wahr, dass in den muslimisch geprägten Ländern Organspenden nicht so normal sind, nicht so der Standard. Aber DTIP, also der Verein hier in Deutschland, hat auf seiner Homepage, das finde ich sehr, sehr gut erklärt und gesagt, nee, es geht natürlich im Islam auch so ein bisschen um die Unversehrtheit des Körpers. DTIP hat aber erklärt, zumindest nach deren Ansichten, dass Organspenden sehr wohl im Rahmen sind und sehr wohl auch erlaubt sind, zumindest auch nicht verboten. Nur mal so gerichtet an diese Sache einfach, weil auch ich da ein bisschen ja falsches Wissen hatte, denn ich habe tatsächlich lange Zeit gedacht, das ist im Islam so nicht erlaubt. Aber nein, DTIP hat es erklärt, also check das auf jeden Fall ab. Es tut nicht weh zu spenden und scheinbar trotzdem motiviert das nicht genügend Leute, um nee, zu sagen, ich will einen Organspendeausweis haben.
Leider nicht, aber dafür sitzen wir ja hier. Dass sich vielleicht mal ein paar Leute darüber Gedanken machen.
Es ist wahrscheinlich auch einfach die mangelnde Betroffenheit. Die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, waren aus 2018. Da haben aus einer repräsentativen Befragung 84% gesagt, würden wir machen, aber zum selben Zeitpunkt hatten nur 36% einen Organspendeausweis. Also ja. Ist so, es ist ähnlich wie ein Blutspender, denke ich mir auch mal, mach ich. Und dann sitze ich zu Hause auf der Couch und hab's halt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, ähnlich ist es wahrscheinlich.
Organspendeausweis hole ich mal morgen, obwohl man die, glaube ich, heute in jeder Apotheke kriegt.
Ja, ich habe sie damals auch in der Apotheke bekommen.
Oder überall anders auch, aber und da kann ich natürlich relativ wenig zu sagen. Ich muss fairerweise ja auch sagen, ich hatte ja auch keinen.
Und wenn man sich ganz bewusst dagegen entscheidet, ist das auch absolut okay.
Legitim.
Und absolut legitim, richtig. Es geht nur darum, Aufmerksamkeit zu schaffen für genau diese Sache. Glaubt ihr, es würde helfen, wenn man tatsächlich so eine Aktion startet, einfach Organspendeausweise in die Briefkästen wirft? Denn ich glaube, bei vielen Leuten fängt das damit schon an, dass die einfach das Ding nicht da haben.
Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Wäre natürlich mal eine Möglichkeit.
Man kann im Übrigen für alle da draußen, die mit dem Gedanken spielen, auf diesem Organspendeausweis kann man angeben, was man spenden möchte. Zum Beispiel die Hornhaut. Also im Prinzip ist das das, was über dem Auge liegt. Das wird entfernt, damit zum Beispiel andere Menschen dann vielleicht mal sehen können oder Augenkrankheiten oder Sehkrankheiten geheilt werden können. Man kann ein Herz spenden, man kann Haut spenden, man kann Niere spenden, Leber spenden, aber man kann auch angeben, das und das möchte ich später mal nicht spenden.
Krass.
Ja, also du hast schon Macht über all das.
Hole ich mir am Montag.
Und der Organspendeausweis, ich habe den tatsächlich ausgefüllt, da war ich 14 oder 15, also ich war sehr, sehr jung und ich habe erst viele Jahre später erst erfahren, dass man den eigentlich erst ganz offiziell mit 16 haben kann. Aber gut, ich hatte damals schon mit meinen Eltern drüber geredet, aber du kannst ihn ganz simpel so ausfüllen, kriegst an jeder Apotheke.
Es ist jetzt hier ein Versprechen, hole ich mir am Montag, wirklich.
Ich frage mich die ganze Zeit, Tobi, hast du eine Wesensveränderung bei Tanja gespürt nach der OP?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe es bei mir festgestellt, dass ich am Anfang gereizter war als vorher. Hat sich aber auch gelegt.
Na gut, ich meine, am Ende des Tages ist das ja auch eine krasse Geschichte, ein krasser Weg und das macht ja auch was mit einem.
Ja, aber das Schöne überwiegt ja immer, sage ich. Ne? Wenn man am Samstag um 8 Uhr nebeneinander aufwacht und Tanja hätte sonst um 6 Uhr schon bei der Dialyse sein müssen, da weiß man ja auch, wofür man es gemacht hat.
Gibt es jetzt Dinge, die ihr tun möchtet, vielleicht wenn endlich mal Corona vorbei ist, wo ihr sagt, boah, das ist wirklich so ein Wunsch, was habt ihr da?
Wir möchten mit dem Caravan losfahren.
Ach!
Wohin?
Egal. Quer durch Europa.
Wohin es uns führt.
Ja, für ein paar Wochen oder 4 Wochen und einfach die Hunde einpacken und einfach mal wohin fahren, wo wir wollen.
Macht auf jeden Fall Irland.
War ich schon ein paar Mal, kenne ich gut. Super. Kenne ich gut, aber so auch mal, auch deutsche Städte mal zum Beispiel. Ja. Dresden kenne ich überhaupt nicht. Leipzig, auch mal sowas einfach für 1-2 Tage. Ne? Quer einfach durch Europa fahren. Ich finde, Europa ist so schön. Ich habe zwar schon viel gesehen, aber noch einiges eben nicht. Mein Favorite ist immer nach wie vor Italien. Wunderschönes Land, Gardasee. Einfach mal gucken, wo es gefällt, bleibt man, sonst fährt man weiter.
Klar, durch die Dialyse ist man ja gefesselt an einen Ort auch irgendwo. Man kann ja nicht mal eben eine Woche oder zwei oder so weg.
Mal eben nicht. Man hat allerdings die Möglichkeit, es gibt mittlerweile schon sehr viele Städte und auch Länder, die Dialysen anbieten, wo man also als Ferien Dialyse machen kann. Ja.
Wahnsinn, ey.
Das was natürlich nicht so richtig Urlaub ist.
Nee, ich wollte gerade sagen, das ist es ja. Es ist schon mal gut, dass es diese Möglichkeit gibt, keine Frage. Ich weiß, wir haben da, oder ich habe da ein bisschen Witze drüber gemacht, was Fortuna angeht, aber jetzt tatsächlich interessiert mich, hat dich die Liebe zum Verein und diese ganze Verbundenheit vielleicht auch zum Verein und auch dieses Fußballgucken vor der OP und so, hat dich das bestärkt? Hat dir das irgendwas gegeben? Weil ich spüre schon, die Liebe zu Tanja ist groß, aber die zu Fortuna ist auch nicht so klein.
Na, also da kommt Fortuna nicht mit, aber es wäre ja fatal, wenn ich jetzt die Frau nenne und dann, also erst Fortuna, dann die Frau. Nein, aber ich brauche das einmal die Woche. Ich gehe auch nicht mehr ins Stadion, aber wir haben großen Fernseher und Sky. Gut, jetzt sind wir in der zweiten Liga. Ist halt so. Ich sag nur Sandhausen.
Sag es nicht.
Aber gehst du nicht mehr ins Stadion? War das schon vor Corona so?
Gehe ich nicht mehr. Nein, ich mag jetzt geht's eh nicht, aber ich mag keine Menschenmassen mehr. Und das ist mir einfach zu viel. Und ich mache mal meine Stadionbratwurst zu Hause, mein Bier auch, setze mich vor den Fernseher.
Schön.
Zieh ein Trikot an, lass 90 Minuten die Sau raus und danach geht's mir wieder gut. Schön. Also die Nachbarn wissen, wenn ich draußen gucke, dass Fußball ist. Aber das ist auch okay so. einmal die Woche muss das auch mal sein.
Ne? Tanja, das musst du jetzt durchziehen, ne? Jetzt, wo er dir die Niere gegeben hat. Jetzt ist nicht mehr, nee, hier, schalt mal um und so.
Sie schreit lauter als ich manchmal.
Wirklich? Oh. Hast du sie dazu gebracht oder warst du von vorher? Ja. Ah, schön, ja, guck mal. Was für eine Liebesgeschichte, ich glaub's nicht, ey.
Warst du vorher von was anderem Verein? Von was anderem Fan oder?
Gladbach.
Ja, wir wohnen in Gladbach.
Ja, gut.
Man ist auch nicht gern gesehen als Düsseldorf-Fan in manchen Gladbacher Gastronomien.
Weiß ich. Ich habe in Köln studiert, da ist es ähnlich.
Mhm. Und ich habe in Köln, wo ich das Ethikgespräch hatte, wir waren ganz früh, weil ich habe gedacht, oh wei, Köln parken, so war es auch. Ja. Katastrophe. Dann habe ich vor lauter Fallzahlen, bin ich zur Tankstelle gefahren, habe den Pächter gefragt, hör mal, pass auf, ich schieb dir Geld, so viel du willst, kann ich bei dir das Auto abstellen. Man findet ja keine Parkplätze.
Mhm. Clever.
Ja, habe ich gesagt, komm, egal, sagt der, gib mir einen Zehner, sagt, kannst den Wagen nicht. Das war auch noch in der Nähe von der Straße, wo wir einen Termin hatten. Nur ich habe einen fetten Fortuna-Aufkleber hinten auf meinem weißen Auto. Naja, da waren wir nicht so wohl, aber es ist, ja, das war die Verzweiflung, weil ich nicht wusste, das war eine große Tankstelle. Ich habe gesagt, komm, die haben Platz gehabt, stellst dich da hin, gibt einen 10er und dann 15 Euro und dann kann ich den ganzen Tag stehen.
Tankstellen sind ja videoüberwacht, also jeder Kratzer. Ich hab nur gedacht,
naja, gut, ist aber gut gegangen.
Ja, es ist noch, wie sagt man, it hätte noch immer...
Er hätte noch immer gut gegangen.
Ja, ihr wisst schon, das, was die Kölner da sagen.
Ja, ja. Da kenne ich mich nicht so mit aus.
Ja, ich habe es gemerkt. Ich scheinbar ja auch nicht. Wir müssen leider zu einem Abschluss kommen.
Ja.
Ich habe das Gefühl, ich habe noch 1000 Fragen, aber ich möchte euch einmal Danke sagen, dass ihr A, eure Geschichte mit uns teilt. Also diese Art von Liebe zu erleben, gönne ich euch von Herzen. Ja. Das gibt mir auch echt Hoffnung.
Fast Rosamunde Pilcher.
Mehr als das. Das ist, nee, weil es aufrichtig ist. Ja. Und weil
es ist echt.
Selbstlos ist und Tanja, es ist unglaublich, was für eine Stärke du ausstrahlst. Also bei all dem, das ist, ich habe, ohne dass ihr es missversteht, ich habe gedacht, okay, der Tobi kommt hier an und ich so, und so, aber Tanja, du hast so eine Ruhe, so eine starke Ruhe. Das ist unheimlich schön, mit euch darüber zu reden. Vielen Dank, dass ihr so offen wart.
Ja, wir danken für die Möglichkeit, das mal kundzutun.
Ich hoffe, dass ihr ganz oft noch diese Möglichkeit bekommt, denn ich glaube, dass eure Geschichte erzählt werden muss, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
Das wäre sehr schön.
Absolut.
Das, das wünsche ich euch von Herzen. Euch alles, alles Gute. Vielen Dank.
Ja, euch auch. Und
Ich würde mich auch noch gern bedanken. Und ich fand ganz kurz der romantischste Moment für mich da, da musste ich echt... Oh.
Love Island.
Nein, da habe ich echt Gänsehaut bekommen. Und zwar, als du erzählt hast, dass du sie um 4:50 angerufen hast und sie mit einem Lächeln zur Dialyse gefahren ist. Oh, sowas ist einfach schön.
Ein guter Start.
Anders kann man es einfach nicht. Und wirklich vielen Dank für diese Geschichte. Und ich hoffe, wir machen Leuten da draußen Mut, sich einen Organspendeausweis zu besorgen, mal Blut zu spenden.
Ja, das Leute, schaut, was man... im Leben erleben kann, wenn man scheinbar auch Gutes tut. Und ich bin, es ist jetzt tatsächlich meine persönliche Meinung, aber ich glaube wirklich an das Karma und ich glaube, es kommt so zurück, wie man es auch rausgegeben hat und ich wünsche euch das Beste im Leben.
Vielen Dank.
Krass, vielen, vielen Dank. Ja. Und da bleibt nur noch eine Sache zu sagen, Sascha. Yalla, sagt ciao.